Viele Christen denken an Jesus vor allem als den Erretter, der einst am Kreuz starb und jetzt im Himmel regiert, hoch erhaben, aber oft gefühlt weit weg vom Alltag. Gleichzeitig ringt unser Herz mit der Frage, wie dieser erhöhte Christus mitten in Stress, Versuchungen und geistlichen Kämpfen wirklich erfahrbar wird. Der Hebräerbrief verbindet diese beiden Seiten auf überraschende Weise. Er zeigt Christus als Hohenpriester nach der Ordnung Melchisedeks, der zugleich König ist, uns auf unserem geistlichen Schlachtfeld begleitet und uns mit der Lebensversorgung Gottes stärkt. Der himmlische Christus in unserem Geist, Bethel und das Allerheiligste. Wenn der Hebräerbrief davon spricht, dass Christus als großer Hohepriester durch die Himmel gegangen ist und jetzt zur Rechten der Majestät sitzt, entsteht leicht ein innerer Abstand. Dort oben der Hohepriester, hier unten mein zerrissener Alltag. Doch derselbe Brief, der den Blick so klar nach oben richtet, führt zugleich nach innen. Unmittelbar bevor er uns einlädt, mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade zu kommen, zeigt er das schneidende Wirken des Wortes Gottes, das Seele und Geist unterscheidet. Es ist, als ob Gott eine innere Tür sichtbar macht, jenseits der bewegten Welt unserer Gedanken und Gefühle liegt der menschliche Geist, der als Wohnung Gottes bereitet ist. Dort begegnen sich der himmlische Christus und unser irdisches Leben. Die Bibel spricht von einem Ort namens Bethel, dem Haus Gottes. An diesem Ort steht die Leiter, die Erde und Himmel verbindet, und auf dieser Leiter steigen die Engel Gottes auf und nieder. Das zeigt, dass die Leiter die Erde mit dem Himmel und den Himmel mit der Erde verbindet. Zwischen Erde und Himmel herrscht reger Verkehr, wie durch das Auf- und Niedersteigen der Engel angedeutet wird. Die Geschichte Jakobs in 1. Mose ist ein frühes Bild für diese Verbindung. Jakob liegt nachts auf der Flucht, äußerlich heimatlos, innerlich voller Berechnungen. Und doch heißt es in 1. Mose Kapitel 28 Vers 12, und er träumte, dass da eine Leiter auf die Erde gestellt war, und ihre Spitze reichte bis an den Himmel, und die Engel Gottes stiegen an ihr auf und ab. Am nächsten Morgen nennt er diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Es ist bemerkenswert, dass Gott an keinem heiligen Berg und auch nicht in einer geregelten Kultstätte erscheint, sondern an einem Steinlager in der Wüste. Gerade dort, wo Jakob nichts in der Hand hat als einen Stein als Kopfkissen, wird er zum Zeugen einer Leiter, die Himmel und Erde verbindet, eines Weges, auf dem zwischen Gott und Mensch ein lebendiger Verkehr stattfindet. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, dass diese Leiter eine Person ist. Jesus stellt sich in Johannes 1 als den Sohn des Menschen vor, auf dem die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Er selbst ist der Zugang, der die Ferne zwischen dem Gott des Himmels und dem Menschen auf der Erde überbrückt. Wenn der Epheserbrief sagt, dass wir mit aufgebaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist, beschreibt er genau das, was an Jakobs Nachtlager vorgebildet ist. Bethel ist heute nicht ein geografischer Punkt, sondern die Realität der Gemeinde und unseres wiedergeborenen Geistes. Dort steht die Leiter, dort ist der Thron der Gnade erreichbar. Der himmlische Christus bleibt, wo er ist, in der Herrlichkeit des Himmels, und doch ist er durch den Geist so mit uns verbunden, dass ein Gebetsseufzer, ein leises inneres Rufen, ihn gegenwärtig macht. So bekommt der Ruf des Hebräerbriefes, mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, zum Heiligtum hinzuzutreten, eine konkrete Richtung, nicht nach außen, sondern nach innen. Wer aus dem Sturm seiner Gedanken in den eigenen Geist hineintritt, betritt im Glauben das Allerheiligste. Dort ist nicht zuerst ein Ort der Anklage, sondern der Thron der Gnade, an dem Christus als lebendiger Hohepriester unsere Schwachheiten trägt und uns mit Gott selbst versorgt. 1. Mose Kapitel 28 Vers 19 sagt, und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, früher aber lautete der Name der Stadt Luz. Wo zuvor Luz war, ein gewöhnlicher, namenloser Ort, wird Bethel. Ebenso dürfen wir erfahren, wie gewöhnliche, ja verwirrende Situationen in unserem Leben zu einem Bethel werden, sobald wir uns innerlich zum Herrn wenden. Dann verwandelt sich der ferne Himmel in eine nahe Gegenwart, und mitten im Alltag, in der U-Bahn, im Büro oder in der schlaflosen Nacht, finden wir im Geist einen Ort, an dem Gott real, tröstend und stärkend ist. Dort wächst stille Freimütigkeit, wir sind nicht länger Menschen, die an einen fernen Christus denken, sondern Menschen, die an der Leiter stehen und aus dem himmlischen Verkehr leben. Und er träumte, dass da eine Leiter auf die Erde gestellt war, und ihre Spitze reichte bis an den Himmel, und die Engel Gottes stiegen an ihr auf und ab. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, früher aber lautete der Name der Stadt Luz. Die Erfahrung des himmlischen Christus beginnt nicht mit einer besonderen Stimmung, sondern mit dem schlichten Weg nach innen, im Licht des Wortes unterscheiden, was Seele ist und was Geist, und dann mit dem Herzen in den Geist eintreten. Dort ist Bethel, dort steht die Leiter, dort begegnet der Hohepriester uns mit Gnade. Wer diesen inneren Ort immer wieder aufsucht, entdeckt, dass der ferne Himmel in die Nähe des Alltags rückt und jede Situation zu einem Haus Gottes werden kann. Der königliche Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Wenn von Christus als Hohepriester die Rede ist, denken viele zuerst an den Dienst Aarons, an Blut, das für schuldige Menschen vergossen wird, an einen Priester, der zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Volk steht. Diese Seite des Werkes Christi ist grundlegend und unverzichtbar. Doch der Hebräerbrief bleibt nicht bei diesem Bild stehen. Er führt einen anderen Priester ein, der lange vor Aaron in der Geschichte auftritt, Melchisedek, Priester Gottes des Allerhöchsten. Seine Begegnung mit Abraham ist bemerkenswert. Abraham kommt nicht als Schuldbeladener, sondern als Kämpfer aus der Schlacht zurück, mit Staub, Schweiß und Siegesbeute. In dieser Situation tritt Melchisedek hervor, nicht um Sünden zu sühnen, sondern um den Kämpfer zu segnen. Der Christus im Himmel, den wir in unserem Geist subjektiv erfahren können, ist in erster Linie der Hohepriester. Der Hebräerbrief ist auf den himmlischen Christus ausgerichtet, und das Wesentliche an diesem himmlischen Christus ist, dass er der Hohepriester ist. Es geht hier nicht in erster Linie darum, dass Christus der Erretter oder Erlöser ist, sondern darum, dass er als der himmlische Christus der Hohepriester ist. Die Szene wird knapp, aber dicht erzählt, und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war nämlich ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Kein Altar, kein Sündopfer, kein Bekenntnis wird erwähnt. Stattdessen bringt der Priesterkönig Brot und Wein, Nahrung und Freude, Stärkung und Trost. Er spricht Segen über Abraham aus und rühmt zugleich Gott als den, der deine Feinde in deine Hand ausgeliefert hat. So erscheint Melchisedek als König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Gerechtigkeit heißt, Gott steht in dieser Geschichte zu seinem Knecht, erkennt seinen Weg und seine Entscheidung an. Aus dieser Gerechtigkeit erwächst Friede, jener tiefe Zustand, von dem Jesaja sagt, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Der Hebräerbrief greift genau diese Gestalt auf, wenn er Christus als Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks vorstellt. Damit wird deutlich, der himmlische Christus beschäftigt sich nicht nur mit unserer Schuld, sondern begleitet auch unseren Glaubenskampf. Während wir am Tag gegen das Selbst, gegen verborgene Eigensucht, gegen Versuchungen und geistliche Feinde ringen, steht er als königlicher Hohepriester hinter uns. Er ist nicht aus dem Stamm Levi, sondern aus Juda, der königlichen Linie, und vereint so Königtum und Priestertum in einer Person. Sacharja beschreibt es so, auch wird ein Priester auf seinem Thron sein, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. In Christus sind dieser Thron und dieses Priestertum zusammengekommen. Am Ende unserer Kämpfe, ob sie nach außen sichtbar oder verborgen im Herzen ausgefochten werden, tritt derselbe Christus uns entgegen wie Melchisedek Abraham, nicht mit Vorwürfen, sondern mit Brot und Wein. Er erklärt uns nicht nur, was wir besser hätten machen sollen, sondern gibt sich selbst als Speise, als innerliche Stärkung, als Freude, die den Kampf im Rückblick in ein anderes Licht stellt. Aus seinen Händen empfangen wir Gerechtigkeit und Frieden, nicht als abstrakte Begriffe, sondern als spürbare Wirklichkeit, das Bewusstsein, vor Gott angenommen zu sein, und die Ruhe eines Herzens, das sich nicht mehr verteidigen muss. 1 Petrus 2:9 erinnert uns daran, dass wir in seiner Nachfolge selbst eine königliche Priesterschaft sind. Das bedeutet, wer den Christus nach der Ordnung Melchisedeks erfährt, wird befähigt, auch anderen nicht zuerst ihre Schuld vorzuhalten, sondern ihnen inmitten ihrer Kämpfe Brot und Wein zu reichen, Anteil an dem Christus, der Segen ausspricht, wo der Weg schwer war. So wird sein königliches Priestertum in den feinen Beziehungen des Alltags sichtbar und verwandelt harte Schlachtfelder in Orte des Segens. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war nämlich ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und gepriesen sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Christus als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks bedeutet, im Glaubenskampf stehen wir nicht allein, und nach der Schlacht erwartet uns kein kalter Richter, sondern ein Königpriester mit Brot und Wein. Wer sich diesen Christus öffnet, lernt, im eigenen Ringen seine Stärkung, seine Gerechtigkeit und seinen Frieden zu empfangen und wird zugleich frei, anderen genau diesen Christus weiterzureichen, der Kämpfer segnet und Ermüdete nährt. Ein ewiger und großer Hohepriester als tägliche Lebensversorgung. Die Gestalt Melchisedeks in 1. Mose 14 taucht auf wie ein Licht in der Abenddämmerung und verschwindet wieder, ohne Herkunfts- oder Sterbedaten, ohne genealogischen Rahmen. Gerade dieses Schweigen der Schrift wird im Hebräerbrief theologisch gedeutet, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, sondern dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester für immer. In dieser Beschreibung spiegelt sich nicht ein übermenschlicher Mythos, sondern ein Schatten auf Christus, den ewigen Sohn Gottes. Er ist nicht nur irgendwann Priester geworden, er bleibt es, sein Dienst wird nicht von Krankheit, Alter oder Tod unterbrochen. Wo alle irdischen Hilfen an Grenzen stoßen, bleibt er derselbe. Unser königlicher Hohepriester ist beständig, ewig, ohne Anfang und ohne Ende. In Hebräer 7:3 heißt es von Melchisedek, dass er ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, sondern dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester für immer. Diese Ewigkeit Christi gewinnt besonderes Gewicht, wenn der Hebräerbrief ihn mit Abraham vergleicht. Abraham ist Stammvater des Glaubens und zugleich Ursprung des levitischen Priestertums. Wenn nun Melchisedek Abraham segnet und Abraham ihm den Zehnten gibt, wird damit die Überlegenheit dieses Priestertums angedeutet, der Größere segnet den Kleineren. Christus, der wahre Melchisedek, steht damit über Abraham und allen aus ihm hervorgegangenen Priestern. Im Johannesevangelium klingt dieser Vorrang an, wenn Jesus sagt, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Er war vor Abraham, vor Levi, vor allen Ordnungen des Kultes. Sein Priesterdienst trägt daher einen anderen Charakter, er ist nicht an eine heilsgeschichtliche Phase gebunden, sondern umspannt unser ganzes Leben, vor unseren bewussten Entscheidungen, mitten in unseren Brüchen und über unseren Tod hinaus. Weil er lebt, um sich für uns zu verwenden, gibt es keine Lücke in seiner Fürsprache. Unsere Aufmerksamkeit mag schwanken, unsere Treue mag bröckeln, unsere Gebete mögen verstummen, er hört nicht auf. Der Hebräerbrief zeichnet dieses Bild im Rückgriff auf 1. Mose 14, der Allerhöchste liefert die Feinde in die Hand Abrahams, und Melchisedek bringt im Anschluss Brot und Wein, spricht Segen aus und lenkt den Blick weg vom eigenen Heldenmut hin zu Gott als Quelle des Sieges. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. So verbindet der ewige Hohepriester zwei Bewegungen, er begleitet den Kampf, auch dann, wenn wir ihn kaum wahrnehmen, und begegnet uns danach als der, der Gott in unsere Hände legt, als Segen, Speise, Frieden. Gerade in schwachen Phasen wird diese Beständigkeit zum Trost. Wenn die innere Anklage laut wird, schon wieder versagt, schon wieder lau, schon wieder müde, steht Christus nicht auf der Seite dieser Stimme. Er ist der große Hohepriester, der unsere Schwachheit kennt und dennoch treu bleibt. Seine Größe zeigt sich nicht darin, dass er über unserem Leben steht wie ein überragender Maßstab, sondern darin, dass der Vater uns jeden geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus gegeben hat und dieser Christus sich nicht zurückzieht, wenn wir wanken. In 1. Mose Kapitel 14 Vers 20 heißt es, und gepriesen sei Gott der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Wo wir anfangen, Christus in seiner Treue und Größe zu ehren, ihm den Zehnten von allem zu geben, das heißt unseren Ausgang, unsere Kämpfe, unsere Erfolge und unser Scheitern vor ihm anzuerkennen, wird sein Dienst an uns spürbar, er teilt Brot und Wein aus, Gerechtigkeit und Frieden. Und lässt uns erfahren, dass unsere Geschichte nicht von unseren Brüchen, sondern von seiner Beständigkeit getragen wird. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend, sondern dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester für immer. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Die Ewigkeit und Größe unseres Hohenpriesters bedeutet, dass zwischen Gott und uns kein Tag ohne Fürsprache bleibt. Seine Treue überdauert unsere Schwankungen und füllt die Risse unserer Geschichte mit Gnade. Wer sein Leben unter diesen priesterlichen Blick stellt, kann gelassener durch Kämpfe und Schwächen gehen, über allem steht einer, der bleibt, der segnet und der uns immer wieder mit dem Brot der Stärkung und dem Wein der Freude begegnet. Herr Jesus Christus, königlicher Hohepriester, danke, dass du hoch über allem auf dem Thron der Gnade sitzt und doch in meinem Geist ganz nahe bist. Du siehst jeden Kampf, jede Unsicherheit und jede Müdigkeit, und doch bist du derselbe, der mit Brot und Wein zu Abraham kam und ihn mit Gott selbst gesegnet hat. Danke, dass du als König der Gerechtigkeit und König des Friedens alles zwischen dir und mir in Ordnung bringst und eine Atmosphäre schenkst, in der mein Herz zur Ruhe kommen darf. Dort, wo mein Blick auf mich selbst oder auf die Umstände begrenzt ist, lass mich neu erfahren, wie nah um der Weg zum Allerheiligsten in dir geworden ist und wie reich deine Lebensversorgung mitten im Alltag fließt. Deine Fürbitte versiegt nicht, dein Priesterdienst bricht nicht ab und dein Segen reicht weiter, als ich es je überblicken kann. So möge dein Friede mein Herz bewahren und deine Gerechtigkeit mich tragen, bis ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe. Amen.